Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 101, Rodea.
A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Qari'atu mal Qari'atu wa ma adraka mal يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das gewaltige Geschehen. Was ist es, das gewaltige Geschehen? Was weißt du schon, was das gewaltige Geschehen ist? Es ist jener Tag, da die Menschen in ihrem Schrecken gleich aufgescheuchten, umherflatternden Faltern sein und die Berge gleich zerschlagener Streichwolle sein werden. Der aber, dessen Waagschale infolge guter Werke, die er tat, schwergewichtig ist, wird in ein beglückendes Leben hineingehen. Doch der, dessen Waagschale aufgrund fehlender guter Werke leichten Gewichtes ist, dessen Heimstatt wird der Höllenschlund sein. Was aber weißt du, was das für ein Ort ist? Es ist hochloderndes, immer da brennendes Feuer.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Eran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 17. Januar 2022, gleich dem 27. Day 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Jiang Zemin, ein Mann hinter Chinas Aufstieg. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenministerium. Äußerungen des südkoreanischen Präsidenten zu Beziehungen zwischen Iran und VAE haben keine diplomatische Gültigkeit. Iranisches Parlament. Großbritannien wütend über Geheimdienstversagen. Premier. Saudische Koalitionstruppen kontrolliert alle Ölfelder und Naturreserven des Jemen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenministerium. Äußerungen des südkoreanischen Präsidenten zu Beziehungen zwischen Iran und VAE haben keine diplomatische Gültigkeit. Das iranische Außenministerium hat die jüngsten Äußerungen des südkoreanischen Präsidenten zu den Beziehungen zwischen Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten als völlig ungültig kritisiert und erklärt, es erwarte eine Erklärung von Seoul. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani sagte am Montag, dass der Iran interventionistischen Äußerungen von Yoon Suk-yeol über die Qualität der Beziehungen der Islamischen Republik zu den VAE nachgehe. Während einer kürzlichen Reise in die VAE wandte Yoon sich an die in diesem Land ansässigen koreanischen Streitkräfte und zog eine Parallele zwischen der angeblichen Bedrohung seines Landes durch Nordkorea und dem, was er die Bedrohung nannte, der Abu Dhabi aus Iran ausgesetzt ist. Anschließend beschrieb er Iran als das bedrohlichste Land für die VAE. Als Reaktion auf seine Äußerungen sagte Kanani, die zitierten Äußerungen dieses südkoreanischen Regierungsverantwortlichen zeigen seine völlige Unkenntnis über die historischen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und den Anrainerstaaten des Persischen Golfs, einschließlich der VAE, sowie sein Mangel an Wissen über positive Entwicklungen in dieser Hinsicht. Das Außenministerium verfolgt sorgfältig die jüngsten Haltungen Südkoreas, insbesondere die Äußerungen seines Präsidenten zu den Beziehungen zwischen Iran und den VAE, denen es an diplomatischer Gültigkeit fehlt, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums. Kanani fügte hinzu, dass Iran auf eine Erklärung des südkoreanischen Außenministeriums diesbezüglich warte. Einem weiteren Bericht zufolge versucht Präsident Yoon, die Waffenexporte in die VAE nach einem 3,5 Millionen Dollar Vertrag für ein südkoreanisches Raketenabwehrsystem anzukurbeln. Südkorea ist zu einem wichtigen Exporteur von Kampfflugzeugen, Panzern und Lenkflugkörpern geworden, die im Jemenkrieg eine herausragende Rolle gespielt haben. Südkoreaner stehen solchen Waffenverkäufen jedoch skeptisch gegenüber. Iranisches Parlament. Großbritannien wütend über Geheimdienstversagen. Laut Iran sei das Vereinigte Königreich wütend über das Versagen seiner Geheimdienste, nachdem ein hochrangiger iranischer Amtsträger Alireza Akbari wegen Spionage für den britischen Geheimdienst hingerichtet worden war. Großbritannien ist nicht verärgert über Akbaris Hinrichtung. Großbritannien fordert stets Opfer, um seine Spionageziele zu erreichen, aber es ist jetzt wütend über das Versagen der Geheimdienste, sagte Ebrahim Azizi, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik. Er erklärte, dass Akbari gegen eine Nation vorgegangen sei und wertvolle Verteidigungs- und Sicherheitsinformationen gefährdet habe. Gegen Spionageelemente wird auf der ganzen Welt hart vorangegangen und das ist eine international anerkannte Tatsache, fügte Azizi hinzu. Er sagte, worüber die Briten aufregt, sei die Tatsache, dass sie herausgefunden haben, dass sie ihre Entscheidungen auf der Grundlage falscher Informationen getroffen haben, die ihnen die ganze Zeit von den iranischen Geheimdiensten geliefert wurden. Sie haben jahrelang in jemanden investiert und jetzt haben sie festgestellt, dass die iranischen Geheimdienste ihn genau im Visier hatten und das hat sie wütend gemacht, fügte er hinzu. Es sei unnötig, auf die unbegründeten und irrationalen Äußerungen über Akbaris Hinrichtung ohne nationale und internationale Rechtsgrundlage zu antworten, sagte er. Akbari wurde 2019 festgenommen. Er hatte 1.805.000 Euro, 265.000 Pfund und 50.000 Dollar für Spionageaktivitäten für das Vereinigte Königreich erhalten. In einer Erklärung vom Mittwoch beschrieb das iranische Informationsministerium Akbari als einen der einflussreichsten Agenten des Spionagedienstes des Vereinigten Königreichs in den sensiblen und strategischen Zentren des Landes und stellte fest, dass er nach einem langen, mehrfachen und vielschichtigen Prozess mit Hilfe von Spionageabwehr und Täuschungsoperationen identifiziert und festgenommen worden sei. Das Vereinigte Königreich hat eine lange Geschichte von Spionageaktivitäten in Iran, die bis zum Putsch von 1953 gegen die demokratisch gewählte Regierung von Mohammad Mossadegh zurückverfolgt werden kann. Premier: Saudische Koalitionstruppen kontrolliert alle Ölfelder und Naturreserven des Jemen. Der jemenitische Premierminister gab an, dass die saudischen Streitkräfte und ihre verbündeten Takfiri-Kämpfer die Kontrolle über Ölfelder und natürliche Reserven im Jemen haben und für das anhaltende Elend in dem vom Krieg heimgesuchten arabischen Land voll verantwortlich sind. Abdulaziz bin Habtur sagte, dass die in Sanaa ansässige Regierung nur 7% der gesamten Einnahmen aus natürlichen Ressourcen erhält, berichtete der arabischsprachige Fernsehsender Al-Masira im Jemen. Er sagte, jemenitische Amtsträger hätten Reformen zur Bekämpfung von Korruption durchgeführt und fügte hinzu, dass die hohe Antikorruptionskommission in dieser Hinsicht trotz erheblicher Bemühungen des Riad-Regimes und seiner Verbündeten, jemenitische Institutionen und Organisationen zu schließen, Großes geleistet habe. Bereits am 2. Juli letzten Jahres sagte Habtur, Washington versuche aggressiv die Kontrolle über Energiereserven und Häfen in den östlichen Provinzen Hazaramaut und Al-Mahra im Jemen zu erlangen und sie zu plündern. Der jemenitische Premierminister verurteilte auch einen damaligen Besuch des US-Botschafters in den energiereichen östlichen Provinzen des Landes aufs Schärfste und sagte, dass die Reise von Stephen Fagan in den Rahmen des US-Versuchs fiele, die Ölquellen und Häfen des Jemen zu kontrollieren. Der jemenitische Premierminister betonte, dass den Plänen der saudischen Besatzer in den beiden Provinzen direkt entgegengetreten werden müsse und lobte den Widerstand und die Standhaftigkeit der Bevölkerung angesichts der von Saudi-Arabien angeführten feindseligen Aktionen und Pläne, die eine flagrante Verletzung der Souveränität des Jemen darstellen. Damaskus verurteilt US-Sanktionen gegen den Gesundheitssektor Syriens. Damaskus hat die neuen US-Strafmaßnahmen und Sanktionen gegen den syrischen Gesundheitssektor verurteilt. Syrien verurteilt scharf die wiederholten Sanktionen der US-Regierung sowie des sogenannten Büros für Industrie und Sicherheit, BIS, im US-Handelsministerium gegen den Gesundheitssektor, hieß es in der Erklärung des syrischen Außenministeriums, die am Montag veröffentlicht wurde. Die neuen zusätzlichen Maßnahmen der US-Regierung hindern Damaskus daran, einer großen Zahl öffentlicher und privater syrischer Krankenhäuser Geräte zu verkaufen, Ersatzteile bereitzustellen oder ihnen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, so das syrische Außenministerium. Diese unmenschlichen US-Sanktionen wurden laut dem Außenministerium im Rahmen einseitiger illegaler Zwangsmaßnahmen und der illegalen und unmoralischen Blockade gegen das syrische Volk verhängt. Sie zeigen einmal mehr die Ungültigkeit der Behauptungen der US-Regierungsverantwortlichen, dass es humanitäre Ausnahmen von diesen Strafmaßnahmen gibt, erklärte das syrische Außenministerium. Angriffe auf Krankenhäuser, die Gesundheitsdienste für Millionen Syrer anbieten, insbesondere das Kinderkrankenhaus, erfordert dringende Reaktion der UNO, der Weltgesundheitsorganisation WHO und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz IKRK auf diese feindseligen Maßnahmen, hieß es weiter. Diese Maßnahmen sind ein klarer Verstoß gegen die internationalen Vorschriften und die humanitären Rechte und behindern die Bemühungen der syrischen Regierung und seiner internationalen Partner, die Lebensbedingungen in diesem arabischen Land zu verbessern und die Gesundheitsversorgung der Syrer sicherzustellen, fügte das syrische Außenministerium hinzu. Palästina. Die Welt muss die Augen öffnen und die täglichen Verbrechen Israels sehen. Der palästinensische Premierminister Mohammad Shatayyah hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, die Verbrechen, die Israel täglich in den besetzten Gebieten begeht, zur Kenntnis zu nehmen. Zu Beginn der wöchentlichen Kabinettssitzung in Ramallah sagte Shatayyah, israelische Soldaten und Seder würden weiterhin kriminelle Aktivitäten gegen das palästinensische Volk begehen, solange sie nicht zur Rechenschaft gezogen oder bestraft würden. Er forderte die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder auf, ihre bedingungslose Unterstützung für das Regime zu stoppen. Die Beschützer Israels bei den Vereinten Nationen und internationalen Plattformen müssen ihre Augen und Herzen öffnen und sehen, dass diese Verbrechen gegen unser Volk begangen werden, sagte er. Er kritisierte die Zustimmung des israelischen Parlaments zu einer Reihe von rassistischen und Diskriminierungsgesetzen mit dem Ziel, die Besetzung, Annexion und Legitimierung der Rechte der palästinensischen Nation fortzusetzen. Shatayyah tadelte insbesondere ein rassistisches Notstandsgesetz, das auf die Annexion des besetzten Westjordanlandes abzielte, sowie ein Gesetz, das die Aberkennung der Staatsbürgerschaft und des Wohnsitzes palästinensischer Aktivisten unter offenkundiger Verletzung internationaler Konventionen und Menschenrechtschartas fordert. Das palästinensische Außenministerium forderte kürzlich den Internationalen Strafgerichtshof ISDGH auf, seine laufenden Ermittlungen zu den israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser abzuschließen und das Besatzungsregime für seine jahrzehntelangen Gräueltaten zur Rechenschaft zu ziehen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 2 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 1 Grad, Mashhad minus 2 Grad, Isfahan 1 Grad, Shiraz 5 Grad und Bandar Abbas 16 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Manoucher Toherzadeh mit dem Titel Kutsch, das heißt Auswanderung.
تال خیگریه تو صدام نشسته بغض خیس فریاد تو گلوم شکسته گوش من از همیشه چاره آخرینه
مثال خیگریه تو صدام نشسته بغز خیس فریاد تو گلوم شکسته گوش من از همیشه چاره
هجرت من فرصت بیداری. از همیشه چاره آخرینه پای عبورم اما زنجیری زمینه خوش من از همیشه چاره آخرینه پای عبورم اما زنجیری زمینه.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einem schönen guten Tag an unsere liebe Interessenten der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. In unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen ein weiteres einzigartiges Dorf in Iran vorstellen, nämlich das jahrtausendealte Felsendorf Meymand, das im Jahr 2005 zur 7. historisch natürlichen Kulturlandschaft der Welt ernannt wurde und somit den Mercury-Preis bekam. Ein Preis, der von der griechischen Regierung in Zusammenarbeit mit der UNESCO und ICOMOS, dem Rat für Schutz und Bewahrung von Denkmälern und historischem Kulturerbe, Städten mit einzigartigen Kulturen, natürlichen sowie historischen Besonderheiten gewidmet wird. Meymand liegt 35 Kilometer entfernt von der Stadt Shahr-e-Babak in der Provinz Kerman in einer Höhe von 2240 Meter über dem Meeresspiegel. Zweifellos ist die Ortschaft eine der ältesten Wohngemeinden der Menschheit weltweit, die vor 12.000 Jahren entstand und heutzutage immer noch bewohnt ist. Nach Angaben von Forschern entstand das Kerngebiet von Meymand in der Zeit, wo die Iraner noch Mithraisten waren. Sie bildeten aus den dunklen Höhlen Gebetsstätten und legten ihre Toten in der Klüfte, die sie selbst gegraben hatten. Aus diesem Grund wurden in dieser Ortschaft mehrere Gebetsstätten und Grabmäler errichtet. Die Menschen bauten ihre Häuser damals im Berginneren. Manche sind der Meinung, dass sich die Bewohner wegen natürlichen Faktoren und auch aufgrund des Klimas in die selbstgemachten Höhlen begaben. Die 10.000 Jahre alten Reliefs sowie die 6.000-jährigen alten Keramiken sind Beweise für die lange Geschichte von Meymand. Die Ortschaft Meymand hat ein gemäßiges Bergklima. Im Winter ist es dort kalt und im Sommer nicht besonders warm. Das Dorf liegt in einem Grenzgebiet von Weidelandschaften und Gebirgen. Die Weide, die sich zwischen Shahr-e-Babak und dieser Gemeinde erstreckt, war früher mit Pistazien und Wildmandeln bedeckt. In der Nähe von Meymand sind zahlreiche weiße und rote Maulbeerbäume zu sehen. Außerdem gibt es dort verschiedene Wüstentiere, wie zum Beispiel Schlangen, Leguane, Igel und Schildkröten. Auch wildlebende Tiere wie Rehe, Leoparden, Wölfe, Füchse, Steinböcke und Raubvögel sind in den Gebirgen zu sehen. In der Umgebung des Dorfes fließen sowohl einige saisonale Flüsse wie auch unterirdisches Wasser und Quellen, die auch die Landwirtschaft dieser Region stark beeinflussen. Wirtschaftlich gesehen stützt sich die Gemeinde auf Landwirtschaft, Viehzucht und die Teppichknüpfkunst, wobei das Knüpfen von Teppichen eine sehr große Rolle spielt. Unter anderem gehören die Knüpferzeugnisse von Mehmand zu den besten Teppichen Irans und sind auch weltweit sehr bekannt. Da sich in dieser Gegend sehr viele Menschen mit diesem Handwerk beschäftigen, werden auch die dazugehörigen Berufe in großem Maße ausgeübt. Berufe wie Färberei, Filzherstellung, das Weben von Kelims und Häkeln. Viele stellen auch Werkzeuge her für die Landwirtschaft, Viehzucht und die Teppichweberei her. Die Bewohner von Mehmand haben wegen der besonderen klimatischen Lage 3 Arbeits- und Wohnbereiche. Im Winter flüchten sie vor der Kälte und dem Frost in ihrer Steinhöhlen. Die Frauen beschäftigen sich in dieser Zeit mit dem Knüpfen von Teppichen und die Männer hüten das Vieh. Anfang Frühling ziehen sie in die schöne grüne Region, wo ein gutes Klima herrscht und wo sie bis zum Sommer ihrer Haupttätigkeit nachgehen, nämlich der Viehzucht und Erzeugung von Molkereiprodukten. In der warmen Jahreszeit fängt für die Bewohner die Gärtnerei an. Sie schauen auf ihre Wildpistazien, Wildmandeln, Mandeln und Walnussbäume sowie das Kümmelgewächs, wobei besonders Walnüsse und Mandeln aus Mehmand sehr bekannt sind.
Die vielen Heilkräuter, die dort wachsen, verströmen insbesondere im Frühling einen sehr starken Duft in der Ortschaft. Dazu gehören Heilpflanzen wie Baumwollkapseln, Isop, Salbei, Schafgarbe, Hahnenfuß, Thymian, Kümmel, Manon, Malve, Fenchel, Minze, Lakritze und Besenkraut. Sie schaffen aus den Weiden dieser Gegend eine Einkommensquelle für die Dorfbewohner, aber auch die Bewohner selbst benutzen diese Kräuter als Heilpflanzen und für ihre speziellen traditionellen Gerichte. In Mehmand kann man viele betagte Leute sehen, die trotz ihres hohen Alters immer noch gesund und munter sind. Vielleicht ist das Geheimnis ihrer Gesundheit sowohl das Leben in der unberührten schönen Natur als auch die einheimischen traditionellen Speisen. Architektonisch betrachtet besteht das Dorf aus einer Sammlung von Dastkant, womit man selbst gegrabene Häuser bezeichnet, einer Moschee und einem Gebets- und Veranstaltungsraum, einem Bad und einer Schule, die alle durch Menschenhand aus den Bergen gegraben wurden. Es gibt 2 Arten von Felsenarchitektur. Einer dieser Art ist das Dorf Kandovan, wo in den Felsen unabhängige und voneinander getrennte Räume entstanden und wo die großen Höhlen unterschiedliche Anwendungen finden, wie zum Beispiel als Wohnorte der öffentlichen Räume. Da sich die äußere Fassade nicht innen im Berg befindet, ist es auch möglich, sie zu verzieren und es werden sogar Fenster als Lichtquelle ausgearbeitet. Bei der anderen Art von Felsenarchitektur sind im Inneren der größeren Felsen, die oft als Berg oder Hügel zu sehen sind, Wohn- oder öffentliche Räume gebildet worden. Da sich ein großer Teil solcher Räume oft im Inneren der Felsen befindet, ist es nicht möglich, Fenster zu bauen oder die Außenfassade zu verschönern. Das trifft in Mehmand bei Kermon zu. Die alten Häuser dieses Dorfes sind wie Höhlen in den Felsen gegraben worden. Diese bestehen aus harten Sedimentsteinen und Zimmer, die sich darin befinden, sind sehr stabil. In diesen Höhlenhäusern haben die Zimmer und Kammern Dielen und Säulen, die eine besondere ländliche Art von Architektur aufzeigen. Wegen des steilen Abhanges des nahegelegenen Tales sind die Zimmer in 4 oder 5 übereinander gelegenen Stockwerken angelegt worden. Die Häuser sind 2 Meter hoch und etwa 16 bis 20 Kilometer groß. Sie haben weder natürliche Lichtquellen noch Kamine oder Fenster. Mitten im Zimmer wurde ein Ofen herausgegraben, der die Räume wärmt oder worauf man das Essen zubereitet. Jedes Steinhaus hat einen steilen Flur, der nach außen führt. Ein ganzes Haus besteht normalerweise aus einem oder mehreren Zimmern und einem Stall, der Kishe genannt wird. In Meymand gibt es eine Festung mit mehreren Räumen und einer Fläche von 400 Kilometer. 15 der Zimmer sind rundförmig angelegt und haben kein Dach. Offenbar platzierten die Bewohner vor dem Islam ihre Toten an diesen Ort, denn es wurden dort Knochen und andere Gegenstände gefunden. Die Badanlage, die Schule und die Moschee dieser Ortschaft zählen zu den wichtigsten architektonischen Werken. Die Vielfalt und die Wunder von Meymand wird man erst dann erkennen, wenn man dieses außergewöhnliche Dorf selbst besichtigt und erlebt hat. Daher waren auch viele ausländische Touristen, die Meymand von der Nähe aus gesehen haben, ganz begeistert gewesen. Für die Besucher dieser Gemeinde gibt es ein Gästehaus mit 5 Zimmern, die ebenfalls höhlenförmig in die Felsen gebaut wurden. In den Zimmern ist alles für ein ländliches Leben verfügbar. Auch wurde ein Haus von Meymand in ein traditionelles Restaurant umgebaut. Man kann behaupten, dass das Felsendorf Meymand ein wichtiges Museum und Labor für Anthropologie und Paläontologie ist. Durch die Untersuchung der Reliefs und Betrachtung der historischen Vergangenheit dieses Ortes kann man die Kulturgeschichte und die alte Zivilisation von Meymand besser kennenlernen. Nun sind wir am Ende der Sendung angelangt. Wir hoffen, dass auch diese Folge Ihren Gefallen gefunden hat. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad Isfahani mit dem Titel Havamo Nadoshti. Auf Deutsch, du hast dich nicht um mich gesorgt.
Havamo Nadoshti, Havoyi Shoda, Chekobuse bi Entehoyi Shoda, Negohet Mano Ziro Rumi Kone, Mano Bodelem Ru. برو میکنه منو دست بسته تو و قلب خسته که هر کی رسیده یه جاشو شکسته ولی حسن عاشق به دیوونگیشه یه وقتایی کوه دلش ابری میشه ابریش و خاطره ها تو ببار بارون شو یاد من عشق و بیار من میرسم به تو آخر کار بارون ببار من بیقرار تو هم بیقرار بیرون بیارم از این انتظار عاشق شدم مثل ابر بهار بارون ببار
پریشونم اما پریشون ترم کن، فقط از تو میخوام یکم باورم کن. هوام از نفس ابریش و خاطره ها تو ببار، بارون شو یاد من عشق و بیا، من میرسم به تو آخر کار، بارون ببار. من بیقرار تو بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار، عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون ببار.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Jiang Zemin, ein Mann hinter Chinas Aufstieg. Weiterhin guten Empfang.
Shanghai, der letzte Novembertag. Der frühere chinesische Präsident Jiang Zemin starb im Alter von 96 Jahren an Leukämie und Organversagen. Die regierende kommunistische Partei veröffentlichte einen gemeinsamen Brief an das chinesische Volk, in dem er ihn als einen herausragenden Führer von hohem Ansehen, einen großen Staatsmann, Militärstrategen und Diplomaten und einen lang erprobten kommunistischen Kämpfer lobte. Jiang Zemin wurde nach den blutigen Protesten auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 Chinas Führer. Reue? Nein, ich bereue es nicht. Ich glaube nicht, dass ich etwas falsch gemacht habe. Aber wenn die Frage lautet, würde ich es noch einmal tun? Das weiß ich nicht, weil es um Menschen ging, die ihr Leben verloren haben. Und daher ist es eine sehr schwierige Frage für mich. Das Ereignis führte zu einer internationalen Ächtung Chinas und löste an der Spitze der kommunistischen Partei einen Machtkampf zwischen Hardlinern und Reformern aus. Jiang wurde damals als Kompromissführer ausgewählt, um die beiden gegnerischen Seiten zu vereinen. Die westlichen Mainstream-Medien äußerten keine großen Hoffnungen in Bezug auf Jiangs Amtsübernahme, da sie davon ausgingen, dass er nur eine Übergangsfigur sein würde. Aber er hat ihnen das Gegenteil bewiesen. Wir trauern zutiefst um Genosse Jiang Zemin. Er führte die Menschen des ganzen Landes durch viele Schwierigkeiten und Herausforderungen. Er initiierte auch die große westliche Entwicklung in unseren westlichen Provinzen und verbesserte die Lebensgrundlage der Menschen. Wir bewahren sein Andenken in Gedächtnis. Als Jiang das Ruder übernahm, befand sich das Land sowohl wirtschaftlich als auch politisch in einem schlechten Zustand. Ausländische Investitionen waren versiegt, als westliche Hauptstädte nach den Protesten auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 Sanktionen gegen China verhängten. In den folgenden Jahren führte Jiang einige höchst symbolische Augenblicke, darunter die reibungslose Übernahme Hongkongs im Jahr 1997, als die Stadt von der britischen Kolonialherrschaft an die chinesische Souveränität zurückkehrte. Ich spreche mein tiefes Beileid zum Tod des Genossen Jiang Zemin aus. Er leistete große Beiträge zur reibungslosen Rückkehr Hongkongs und zur Umsetzung von Ein Land, zwei Systeme. Er ermutigte Hongkong, die Vorteile der Strategie, Ein Land, zwei Systeme voll auszuschöpfen und kombinierte die Stärken des Mutterlandes mit denen Hongkongs.
结合起来。
Jiang strebte auch eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan im Rahmen der Ein-Land-Zwei-Systeme-Politik an, während er eine unabhängige und friedliche Außenpolitik verfolgte. Wen Jiabao, chinesischer Ministerpräsident 2003 bis 2013. Wir werden mit größter Aufrichtigkeit alles tun, um eine friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes zu erreichen. Wir stellen uns entschieden gegen jede Form von separatistischen Aktivitäten, die auf die Unabhängigkeit Taiwans abzielen, und werden niemals zulassen, dass irgendjemand Taiwan mit irgendwelchen Mitteln von China trennt. Wir sind überzeugt, dass wir mit den unermüdlichen Bemühungen aller Söhne und Töchter der chinesischen Nation, einschließlich unserer taiwanischen Landsleute, unser gemeinsames Streben, nämlich die vollständige Wiedervereinigung des Mutterlandes, so schnell wie möglich verwirklichen werden. Er versuchte, Chinas Militär zu modernisieren, um die nationale Sicherheit zu stärken. Unterdessen vertiefte Jiang Chinas Integration in die Weltwirtschaft, indem er 2001 der Welthandelsorganisation beitrat, was das Land auf den richtigen Weg brachte, um wirtschaftlich zu wachsen. Der chinesische Führer leitete die Beziehungen seines Landes zu den Vereinigten Staaten durch eine Reihe von Krisen, darunter Amerikas Bombenanschlag auf die chinesische Botschaft in der serbischen Hauptstadt Belgrad im Jahr 1999, während der Kämpfe um den Kosovo und eine tödliche Kollision zwischen einem chinesischen und einem amerikanischen Kampfflugzeug, bei dem ein chinesischer Pilot im Jahr 2001 in Südchina getötet wurde. Der Bombenanschlag in Belgrad tötete 3 chinesische Staatsangehörige und löste eine Welle von Anti-US-Protesten in China aus. Tage nach dem Bombenanschlag und trotz des starken Drucks der nationalistischen öffentlichen Meinung in China forderte Jiang seine chinesischen Führungskollegen auf, sich auf die wirtschaftliche Entwicklung zu konzentrieren und auf Reisig zu schlafen und die Galle zu kosten. Ein chinesischer Ausdruck, der bedeutet, Beleidigung zu ertragen und sich auf das langfristige Ziel zu konzentrieren. Einen ähnlich pragmatischen Weg schlug er in der Innenpolitik ein, als er den Privatunternehmern des Landes erstmals formell den Beitritt zur Partei erlaubte. Jahre nach seiner Amtszeit gelang es Jiang, seine als dreifaches Vertreten bekannte politische Theorie durchzusetzen, die nun in der Verfassung der Partei und des Staates verankert ist. Das dreifache Vertreten richtet sich an die Partei, die Erfordernisse der Entwicklung fortschrittlicher Produktivkräfte Chinas, die Richtung des Vorwärtsschreitens fortschrittlicher Kultur Chinas und die grundlegenden Interessen der überwältigenden Mehrheit des chinesischen Volkes zu vertreten. Hu Jintao, chinesischer Präsident 2003 bis 2013. Der 18. Nationalkongress der KPCH ist von großer Bedeutung, da er in der entscheidenden Phase der Vollendung des Aufbaus einer wohlhabenden Gesellschaft in jeder Hinsicht abgehalten wird. Das Thema des Kongresses ist, das große Banner des Sozialismus chinesischer Prägung hochzuhalten, den Leitlinien der Deng Xiaoping-Theorie, dem wichtigen Gedankengut des dreifachen Vertretens und dem wissenschaftlichen Ausblick auf Entwicklung zu folgen, den Geist zu befreien, die Reformpolitik umzusetzen und sich zu öffnen, unsere Kräfte zu bündeln, alle Schwierigkeiten zu überwinden, fest auf dem Weg des Sozialismus chinesischer Prägung zu schreiten und danach zu streben, den Aufbau einer wohlhabenden Gesellschaft in jeder Hinsicht zu vollenden. Zhu Shigun, Professor für Politik, Wissenschaft und internationale Beziehungen an der Bucknell-Universität in Pennsylvania, sagt dazu: Das dreifache Vertreten war bedeutend, dass Unternehmern oder Kapitalisten die Tür öffnete, den KPCH beizutreten, was die KPCH grundlegend von einer Partei für die Arbeiterklasse zu einer Partei für Menschen aus allen Gesellschaftsschichten verwandelte. Die vielleicht bemerkenswerteste Leistung von Jiang im Amt war die Art und Weise, wie er sein Amt niederlegte. Er zog sich friedlich zurück im Rahmen der ersten geordneten Übergabe der politischen Macht in China seit Mao Zedongs kommunistischer Revolution von 1949. Jiang gab 2004 seinen letzten hochrangigen Posten, den Vorsitz der Zentralen Militärkommission der Partei, auf. Seitdem, selten der Öffentlichkeit zu sehen, trat Jiang 2008 bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Peking auf, einem Ereignis, bei dessen Sicherung er eine Schlüsselrolle für China gespielt hatte. Jiang blieb einflussreich in der chinesischen Politik und tauchte 2012 wieder auf, als erneut die Frage der Führungsnachfolge debattiert wurde. Dank Jiangs Pragmatismus wurde die Kommunistische Partei als Chinas einzige politische Kraft etabliert. Offen für die aufstrebende Privatwirtschaft und doch geschützt vor allen direkten Angriffen auf sein Machtmonopol. Jiang betrachtete die Demokratie als einen westlichen Import, der für China ungeeignet sei. Für ihn war die Einparteienherrschaft weniger eine Frage der marxistischen Ideologie als vielmehr der Garant für Chinas zukünftigen Wohlstand. Sein charakteristischer Slogan war: Stabilität geht über alles. Obwohl namentlich immer noch sozialistisch, ähnelte die Partei unter Jiang zumindest in ihren Zielen den herrschenden Parteien der kapitalistischen asiatischen Nationen in den 1960er Jahren und 1970er Jahren. Genosse Jiang spielte eine bedeutende Führungsrolle beim Aufbau und der Entwicklung der Sonderwirtschaftszone Shenzhen, indem er ein neues Kapitel der Reform, Öffnung und sozialistischen Modernisierung in unserem Land aufschlug. Um das Vermächtnis unserer Vorgänger weiterzuführen und einen neuen Weg einzuschlagen, müssen wir unsere Bemühungen auf alle Aufgaben konzentrieren, die auf dem 20. Nationalkongress der KPCH festgelegt wurden, und unsere Kräfte bündeln, um ein modernes sozialistisches Land auf umfassende Weise aufzubauen und die große Verjüngung der chinesischen Nation voranzutreiben. Jiang Zemin wird in Erinnerung bleiben, weil er über ein Jahrzehnt halsbrecherischen Wirtschaftswachstums und steigenden Wohlstands in China präsidierte, während es die Zäune zum Westen reparierte und zu einer globalen Supermacht wurde.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.